Was geht ab, ihr Kakerlaken, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gott und die Welt mit Warner Lima, dem einzigen Podcast der Welt, den man wirklich hören muss. Und heute ist mal Zeit für eine wirklich sinnvolle Folge und einen sinnvollen Thema. Wir sprechen heute nämlich über Achtsamkeit. Und zwar nicht als, ich zünde mir jetzt eine Kerze an und bin dann Zen, sondern als das, was sie 2026 längst ist. Und zwar Alltagskompetenz in einer Welt, die permanent überfordert. Weil Achtsamkeit ist kein Nischenthema mehr, Leute. Die ist in Therapien angekommen, in Kliniken, in Schulen, in Unternehmen und auf unseren Handys, in Apps, als Teil unserer Abendroutine in Form von irgendeiner Atemübung. Ganz ehrlich, jeder, der heute auf Ernst klarkommen will in dieser Welt, der macht irgendeine Form von Inner Work in seinem Alltag. Ob man das jetzt Mental Health, Nervensystem regulieren, Mindset, Journaling, Manifestation nennt. Am Ende kreist alles um dieselbe große Frage. Wie gehe ich eigentlich mit mir selbst um, wenn es laut wird in meinem Kopf, drinne? Und genau deshalb wollte ich dieses Thema nicht auf dieser Meditation wirkt bei mir so und so Ebene machen, sondern größer. Also was ist Achtsamkeit eigentlich wirklich? Woher kommt das? Und vor allem, warum gibt's das kulturübergreifend seit Jahrhunderten? Und was passiert, wenn eine uralte Praxis wie diese plötzlich zur Antwort auf moderne Krisen wird? Gar nicht zynisch gemeint, sondern eher wie ein Spiegel. Also was sagt das über unsere Zeit, dass wir da wieder hin zurück müssen? Und genau darüber spreche ich heute natürlich mit einem richtig krassen Guest. Und zwar mit Dr. Minhoeng Nguyen. Ich hoffe, ich habe das eh falsch ausgesprochen. Sorry, vietnamesische Community, sorry. Leute, Minhoeng ist Psychotherapeutin und verbindet kultursensibel buddhistische Psychologie mit westlicher Psychotherapie. Sie ist außerdem Host des Podcasts Achtsam von Deutschlandfunk Nova und außerdem Autorin des Buches Eins mit allem. Sie eröffnet außerdem gerade ihre eigene Privatpraxis. Ich hoffe, ich kriege da ein paar Sessions for free. Ja, Minhoeng, gönn mal bitte. Und der Grund, warum ich jemanden wie sie für diese Folge haben wollte und explizit sie, Leute, sie hat nicht nur eine wissenschaftliche Perspektive, sondern auch eine langjährige eigene Meditationspraxis sowie kulturelle Sensibilität für das Thema durch ihre eigenen vietnamesischen Wurzeln. Ne? Natürlich, Migrationshintergrund ist da das Stichwort. Und mit ihr spreche ich heute in dieser Folge darüber, was Achtsamkeit in der Therapie wirklich macht, warum das nicht automatisch Selbstoptimierung sein muss, was die Wissenschaft dazu inzwischen ziemlich gut zeigen kann und warum es trotzdem eine Machtfrage bleibt, wer diese Praxis benennen darf und wer dafür Credit bekommt. Let's go! Auch helfen wird auf praktischer Ebene. Wir sprechen heute über das Thema Meditation. Ich glaube, vorab erstmal ganz wichtig, müssen wir klären, was ist überhaupt Meditation? Weil ich habe das Gefühl, voll viele Menschen meinen zu glauben, sie wissen, was es ist, aber haben, glaube ich, noch eine falsche Vorstellung davon oder setzen das irgendwie gleich mit Spazierengehen, sich ausruhen. Kannst du bitte erklären, was genau versteht man unter Meditation?
Ist ja ganz oft so in der Wissenschaft, dass es nicht so die eine Erklärung gibt, also die eine Definition. Und vor allen Dingen bei der Meditation ist es auch schwierig, weil es natürlich so viele spirituelle Praktiken gibt, Religionen, wo Meditation eine unterschiedliche Rolle spielt. Aber in der buddhistischen Praxis, da sagen wir, dass Meditation aus zwei Elementen besteht. Einmal Shamatha, das heißt so ruhen, innehalten, aufhören, also stoppen quasi. Und aus dem zweiten Aspekt Vipassana, also dass wir tief schauen und das, was uns hilft, einfach so eine Einsicht zu finden. Also kurz gesagt wäre es, dass wir üben, innezuhalten, zur Ruhe zu kommen. Was kommt zur Ruhe? Unser Geist und unser Körper, damit wir kontemplieren können, damit wir tief in etwas schauen können und versuchen können zu sehen, ob wir diese ganzen Gedanken, die wir sonst haben, was wie so ein Schleier über uns liegt, zu entfernen und irgendwie so tiefere Wahrheiten auch so zu erfahren.
Und wie meditiert man dann? Also wie macht man das dann?
Da gibt es auch ganz unterschiedliche Formen, je nachdem, in welchem Kulturkreis man ist. Das Meditationsobjekt ist auch anders. Also entweder man fokussiert sich auf den Atem oder manche visualisieren eine Gottheit oder so, sagen sich Sätze auf oder auch ein Rätsel, ja, also ein Koan, das ist im japanischen Raum. Auch die Form, also es ist nicht klassischerweise das, was viele denken, nur so auf dem Sitzkissen im Lotussitz oder so, sondern man kann auch körperzentrierte Übungen machen, wie zum Beispiel Qigong. Das ist für mich zum Beispiel Meditation in Bewegung oder auch eine Gehmeditation. Ja.
Wie funktioniert Qigong zum Beispiel?
Es gibt einfach verschiedene Übungen, wo wir zum Beispiel unsere Hände hochbewegen, ja, dass wir einfach wissen und achtsam sind und wissen, wir heben gerade die Hände hoch und verbinden, synchronisieren unsere Atmung mit den Bewegungen. Und wenn man nochmal tiefer schaut, dann wissen wir, es gibt ja so ein System dahinter mit Meridian und so, damit Energie fließen kann. Und wenn wir das mit so einer Einsicht und Konzentration machen, dann ist es nicht einfach nur so, die Hand einfach so unachtsam bewegen. Und dann gibt es auch die Gehmeditation. Der Unterschied zum einfach spazieren gehen und der Gehmeditation ist, sind diese zwei Elemente. Also wir machen das und kommen in jedem Schritt an. Wir machen das konzentriert. Und wenn wir Gehmeditation praktizieren, können wir zum Beispiel kontemplieren, wie verbunden wir mit allem sind oder wirklich in Kontakt sein. Mhm. Und beim Spazierengehen, die meisten hören einen Podcast oder quatschen irgendwie am Telefon oder so und sind ja gar nicht richtig da. Und das ist auch nochmal ein Unterschied.
Okay, also das heißt bewusst spazieren gehen, das mit dem Atem auch synchronisieren wieder?
Bewusst und nicht nebenbei noch irgendwas machen oder so. Mm. Ja, also es gibt die Form der Gehmeditation, die viele, viele Menschen auch praktizieren. Ja.
Okay, aber es gibt es so eine, was würdest du sagen, was verbindet alle unterschiedlichen Meditationsweisen und Techniken über verschiedene Kulturen hinweg?
Ich glaube, die Praxis, dass wir lernen, unseren Geist zu beruhigen, dass das alles so, also eine Innenkehr. Mhm. Also ich habe da mal so ein Zitat irgendwie gelesen, was ich schön fand, irgendwie so das Grundrauschen des Geistes zu dämpfen, wenn wir innerlich einkehren. Und das fördert dann Konzentration. Und durch diese Konzentration, sei es Einsicht in unsere Gesundheit, dass wir denken, oh Gott, uns fehlt jetzt irgendetwas. Aber da können natürlich auch transzendente Erfahrungen gemacht werden. Oder so ein Gefühl von Eins sein, dass wir das Gefühl haben, da ist noch mehr als dieser Körper, wir sind sehr verbunden. Aber ohne diese Konzentration, ohne dass wir wirklich anhalten, so mitten im irgendwas tun, Multitasking, ist das schwierig. Ja.
Okay, aber man braucht auf jeden Fall eine spezifische Technik jeweils dann dafür, um dorthin zu kommen in diesen Modus.
Genau, ja. Also diese Techniken sind Hilfsmittel. Also wenn wir zum Beispiel immer wieder auf den Atem uns konzentrieren, das ist ja total schwer, weil dann kommt wieder ein Gedanke oder ein Gefühl, irgendwas tut weh oder so. Und dann immer wieder zurückzukehren. Und das sind die Techniken.
Okay, und was würdest du sagen, ist dann der Unterschied zum Gebet? Mhm. Gibt es so einen klaren Unterschied zwischen Beten und Meditieren oder geht das auch so ein bisschen einher miteinander?
Wenn wir meditieren, dann können wir so transzendente Erfahrungen machen. Dann können wir...
Erklär mal bitte transzendent. Ich glaube, nicht alle wissen, was das heißt.
So wie ich das verstehe, ist einfach nur, dass wir so merken, wir kommen in Kontakt mit was Größerem, beispielsweise mit Gott oder so. Dass wir merken irgendwie, ja, da ist noch mehr als nur dieser eine Körper. So verstehe ich das ja, genau. Und da können wir diese Erfahrung machen, müssen wir aber nicht. Also ich denke, es gibt Menschen, die praktizieren Meditation, aber die haben gar nicht dieses Gefühl von Einssein. Beim Beten hingegen, das ist ja die Kernpraxis in jeder spirituellen Religion. Da müssen wir ja an irgendetwas glauben. Wir haben ja irgendwie Vertrauen, dass da jemand ist, mit dem wir uns mit Bitten wenden, Fragen oder so. Und das finde ich, das ist das große Merkmal beim Beten, beim Gebet, dass das eine spirituelle Praxis ist. Und ich habe da nochmal so ein bisschen auch überlegt, irgendwie auch im Buddhismus, was bedeutet da das Gebet? Und wir haben so diese Lehre, dass wir sagen, wir alleine können gar nicht so bestehen, sondern wir sind ganz verbunden mit allem. So eine wechselseitige Abhängigkeit. Und im Buddhismus ist dann auch so die Idee da, derjenige, der betet und demjenigen, dem wir das Gebet quasi widmen, das sind keine getrennten Einheiten. Also wenn wir beten, sprechen wir auch zu uns. Aber das Göttliche oder was auch immer wir uns damit darunter vorstellen, ist auch in uns, ja. Und so können wir in die Kommunikation treten. Und wenn wir beten, auch da ist es auch wieder wichtig, wie wir das machen. Also wenn wir irgendwie random uns irgendwas wünschen und an irgendwie 10.000 andere Dinge denken, dann ist das ja auch eine schwierige Form von Kommunikation. Und ich denke, Meditation kann uns helfen, dass wir in einen Zustand gehen, wo wir so eine tiefe spirituelle Praxis auch praktizieren können, wie zum Beispiel das Beten. Also dass wir, mit welcher Energie wir also zum Beispiel beten. Also können wir mit Achtsamkeit Achtsamkeit beten, also wirklich gegenwärtig sein mit Liebe und auch mit Konzentration. Und da denke ich, unterstützt Meditation. Also die sind miteinander so verbunden, aber ich glaube wirklich, das Gebet, das ist das Kernzeichen, das Siegel der spirituellen Praxis oder Praktiken oder Traditionen.
Ja, voll krass, weil jetzt wäre meine Frage ganz radikal formuliert, aber kann man denn meditieren ohne spirituell, also beziehungsweise andersrum gesagt, also Meditation als jahrtausendalte spirituelle Praktik wird jetzt vielseitig verwendet, darauf kommen wir gleich noch. Ja, also es wird von vielen Leuten in modernen Gesellschaften, gerade hier auch im Westen, in Anführungszeichen angeeignet oder verwendet einfach für die eigenen, für den Nutzen. Aber kann man meditieren, ohne spirituell zu sein, ohne an etwas zu glauben? Oder hängt das auch immer direkt miteinander zusammen?
Ich glaube es schon, dass es geht, weil Menschen machen ganz unterschiedliche Erfahrungen mit der Meditation. Also das ist wie so auf einem Kontinuum, dass sie erstmal so auch unangenehme Erfahrungen machen, wenn dann die ganzen Gedanken kommen oder so. Und dann irgendwann, dass sie, viele beschreiben das ja so, ja, ich komme mehr bei mir an, ich spüre meinen Körper mehr, ich bin mir da mehr Dingen bewusst. Aber ich glaube, wenn man so eine langjährige Praxis hat und auch so eine Offenheit gegenüber sowas Spirituellem, vielleicht würden viele auch gar nicht das als spirituell bezeichnen, ja, das ist ja auch nochmal wichtig. Genau. Aber in dem Moment, wo man denkt, boah, ich fühle mich so verbunden zum Beispiel mit der Natur oder so, da haben ja auch ganz viele Menschen so spirituelle Erfahrungen im Wald oder so, das kommt ja dann irgendwie so einher und ich weiß gar nicht, ob es das braucht, dass man sagt, ich muss spirituell sein, um meditieren zu können, weil ich glaube, die Erfahrungen sind so unterschiedlich. Also ich glaube, es geht auch ohne. Also ich glaube, Menschen, die atheistisch sind, die können auch meditieren, ja.
Genau, ja, weil ich glaube, das ist ja auch so ein wichtiger Knackpunkt, dass die Leute sich unter Spiritualität etwas ganz Bestimmtes vorstellen in bestimmten Gesellschaften und das auch irgendwo so ein Begriff ist, den man in so eine bestimmte Schublade einfach auch schon gesteckt hat und sich Leute einfach barfuß laufen damit vorstellen, keine Ahnung, Karten legen, Tarotkarten legen, was weiß ich. Ich habe letztens im Podcast gehört zum Thema, einen deutschen Podcast über das Thema Spiritualitäten, da waren die Moderatoren direkt so, oh, da bin ich direkt raus, damit will ich nichts zu tun haben. Tarotkarten, hier Kristalle, daran glaube ich nicht. So, mein Gott, sorry, Leute. Wir haben 2024 und das immer noch so mit Spiritualität. Mhm. Also diese Gleichsetzung von Esoterik und Spiritualität. Das heißt, du würdest sagen, es bringt immer irgendeine spirituelle Erfahrung mit sich her, aber ob die Leute das so als das labeln und als das verstehen, da würdest du sagen, die checken es halt nicht.
Vielleicht so, ja. Ich glaube, wenn man lang genug und offener, das kommt ja auch mit einer langjährigen Praxis. Also irgendwie, wenn man sich das erste Mal hinsetzt, da weiß ich nicht, ob das dann so möglich ist, dass man schon direkt denkt, oh Gott, ich fühle mich mit dem Universum so eins oder so. Mhm. Es braucht ja auch, dass man da dran bleibt, ja.
Aber vielleicht sind es ja auch genau diese kleinen Sachen, wie du schon meintest, dass du einfach spazieren gehst, bewusst, also eine Gehmeditation machst. Ja. Und dich dann plötzlich irgendwie verbunden fühlst mit deiner Umwelt. Und das ist ja auch schon eine spirituelle Erfahrung, ohne dass man das jetzt vielleicht so verstehen würde direkt. Aber okay, wie bist du überhaupt dazu gekommen, zu dem, was du machst?
Zur Achtsamkeit und Meditation meinst du? Oder zur Psychotherapie?
Also genau, zu deinem Job. Und du baust ja in deiner Praxis auch Meditation bzw. Achtsamkeitsübungen mit ein. Wie, also vielleicht erklärst du erstmal, wie du zur Psychotherapie gekommen bist und wie du dann dazu gekommen bist, da diese Achtsamkeit, das Thema Achtsamkeit mit einzubringen.
Ja, also ich wollte schon echt früh Psychotherapeutin werden, so seit der 8. Klasse. Das war so echt mein Traumjob schlechthin. Hat mich auch super motiviert, weil ich wusste, oh Gott, man muss dann irgendwie im Studium Statistik irgendwie können und ich habe Mathe so gehatet wie sonst was, aber es hat mir immer sehr viel Kraft gegeben und wenn ich nochmal so zurückreflektiere, warum, also ich wollte irgendwie immer einen helfenden Beruf, wusste aber, Gott, Medizin und Blut geht gar nicht. Und ich denke, es hat auch viel damit zu tun, einfach mit meiner Migrationsgeschichte. Also ich war schon früh im Kontakt mit Leid, was so eine Migrationsbiografie einfach mitbringen kann. Also so Erfahrungen von Verlust, Einsamkeit, Isolation und auch so eine Unzugehörigkeit. Und ich hatte schon einfach sehr früh Fragen und habe gedacht, warum denken Menschen so, wie sie denken? Und wie kann man Menschen helfen, dass sie so einen heilsameren Umgang finden damit? Und das war mir ein ganz großes Anliegen. Und in der Psychologie, das ist so, also ich habe geliebt, das zu studieren. Und vorher war ich so richtig nerdig und habe schon vor dem Studium Bücher gelesen dazu, weil ich einfach gehofft habe dadurch, dass ich Menschen besser verstehen kann. Und das Studium, habe ich dann halt gemacht. Und zur Achtsamkeit bin ich durch meine Eltern gekommen und zur Meditationspraxis, weil meine Eltern auch Buddhisten sind. Und ja, als Kind waren wir oft in Tempeln. Also es war mir was ganz Nahes. Und ich erinnere mich auch, meine Mutter, die hat mir mal beim Abendessen so erzählt, ja, es gibt da so einen Mönch, der sagt, man muss 30 Mal kauen, bevor man sein Essen runterschluckt. Und ich so, was, warum das alles Matschepampe? Aber jetzt weiß ich, das ist eine Essmeditation, dass wir uns Zeit nehmen und wirklich sehen, was essen wir da, also tief schauen. Und ich bin da einfach mit aufgewachsen. Es fängt auch damit an, wenn ich über Achtsamkeit spreche. Auf Vietnamesisch benutze ich den Begriff, oder so habe ich es gelernt, Chang Niem. Das heißt eigentlich rechte Achtsamkeit. Und rechte Achtsamkeit, das ist eben nicht dieses Selbstoptimierungs-Achtsamkeitsding, sondern das ist immer mit Ethik verbunden und das ist eingebettet in Ethik, ja, so wie wir das im Buddhismus lernen. Und das, das ist für mich immer eine große Ressource gewesen. Und dann hat sich halt so getroffen, dass die Psychotherapie ja so offen für die Achtsamkeit wurde durch wissenschaftliche Befunde, wo wir ja später noch gleich darüber sprechen werden. Und da habe ich gedacht, ja toll, Strike, also da kann ich ja alles miteinander verbinden. Themen, die mir einfach so am Herzen liegen, aber wo ich auch weiß, das tut den PatientInnen gut.
Okay Leute, ich habe dann meinen Hön gefragt, wie Achtsamkeit in der Therapie wirklich funktioniert, und ich fasse das jetzt einmal mal kurz für euch zusammen, was sie mir erklärt hat. Und zwar sagt sie, dass es nicht so ein Standardprogramm, Standardmodul ist, dass man einfach allen drüber stülpt, sondern dass es wirklich maßgeschneidert wie so ein Werkzeug ist, je nachdem, womit Leute zu ihr kommen. Also zum Beispiel bei Depressionen geht es oft ums Grübeln, bei anderen geht es darum, wieder in Kontakt mit dem Körper zu kommen. Und sie arbeitet dann ganz praktisch, entweder mit Sitz- oder Gehmeditation oder kleinen Audioübungen für zu Hause. Und danach wird dann gemeinsam ausgewertet, was passiert ist. Auch in Gruppen, wo nicht nur meditiert wird, sondern auch achtsame Kommunikation geübt wird, also achtsam zuhören, achtsam sprechen, präsent bleiben. Und das Ding ist, ihr Punkt ist, dass die meisten grundsätzlich offen sind für all diese Techniken, aber im Alltag oft der Platz dafür fehlt. Also es ist einfach nicht so richtig realistisch umsetzbar im Alltag, weshalb sie auf Mini-Übungen setzt, die, wie gesagt, realistisch dann in der Umsetzung sind. Und das ist genau der Gamechanger für sie, weil viele merken, dass es ihnen mit diesen Mini-Übungen wirklich besser geht. Und vor allem, dass sie sich selbst helfen können, also dass sie gar nicht erst etwas von außen brauchen.
Deshalb ist es mir auch so wichtig, das in den Alltag so zu integrieren, also kleine Übungen eher. Aber ich sehe halt einfach, wie viel da passieren kann, also wie viel sie mitnehmen können, wie inspiriert sie sind, dass es ihnen einfach tatsächlich besser geht und dass sie halt vor allen Dingen so merken, sie brauchen nichts von außen oder so. Also du musst ja nichts kaufen, sondern du hast diese Fähigkeit in dir. Wenn du sie kultivierst, da dran bleibst, dann kannst du dir quasi selbst helfen. Und das ist eine Selbstwirksamkeitserfahrung einfach, die sie da machen.
Okay, wie würdest du jetzt aber sagen, unterscheidet sich in Anführungszeichen klassischer Verhaltenstherapie von der Art von Therapie, die du machst?
Ja, also klassische Verhaltenstherapie jetzt ohne Achtsamkeit, die würde zum Beispiel, wenn PatientInnen mit Depressionen kommen und wir nennen das kognitive Verzerrung haben, sowas denken wie, ich bin so dumm, ich kann nichts oder so, dann hätte man früher ganz klassisch in der Verhaltenstherapie so Pro- und Kontra-Argumente so gesammelt. So, ne? Was spricht dafür, dass ich dumm bin? Was spricht dagegen? Und dann halt irgendwie diskutiert. Man nennt das kognitive Umstrukturierung oder einfach den Leuten bewusst gemacht, die denken da total schwarz-weiß. Und in der achtsamkeitsbasierten Therapie würde man eher sagen, du hast gerade den Gedanken, dass du dumm bist, aber es ist auch nur ein Gedanke. Und wenn du dabei bleibst zu beobachten, da kommen die ganze Zeit ganz viele Gedanken. Also ich glaube, ich habe eine Studie mal gelesen, pro Tag hat man irgendwie 8000 Gedanken und da ist so viel Mist dabei. Und wenn wir da beobachten können, ne, dann sehen wir, da kommen ganz viele Gedanken und die kommen und die gehen auch wieder. Und das ist einfach, wir verändern das Verhältnis zu dem Gedanken. Wir sind nicht an dem Inhalt so dran und diskutieren mit diesem Inhalt, sondern wir merken, aha, da kommt ein Gedanke, dann ein anderer Gedanke. Und das ist eine Wirkung, das konnte man in Studien auch zeigen, die schützt davor, dass dann noch eine depressive Episode kommt. Weil Menschen kommen oft in so einen Aufschaukelungsprozess, dass sie eine negative Stimmung zum Beispiel haben und dann kommt irgend so ein Gedanke und dann glauben sie, oh Gott, dieser Gedanke, das stimmt. Und dann kommen die da total ins Grübeln rein und dann steigt die Gefahr, dass die nächste depressive Episode kommt. Aber wenn sie lernen, hey, naja, es ist nur ein Gedanke, ich muss dir nicht unbedingt glauben, das ist nicht die Wahrheit, es ist nur ein Gedanke, dann kommen diese Aufschaukelungsprozesse nicht und das schützt vor diesem Zurückkehren der Depression.
Okay, aber das ist ja eigentlich so diese Loslösung vom Ego.
Ja, total. Ja.
Aber das ist ja zutiefst spirituell.
Genau. Aber das würde ich natürlich so niemals sagen. Ja,
ja, genau. Aber ja. Aber das ist ja das war ja meine Erleuchtung. Mhm. Also so habe ich zum ersten Mal gecheckt, was abgeht. Also so über Eckhart Tolle tatsächlich, über jetzt. Mhm. Hast du gelesen?
Safe, ich habe es nicht gelesen, aber ja, okay. Genau, aber ich kenne ihn ja.
Ja, okay, ja. Wahrscheinlich ist es, also er hat nichts gesagt, was neu war. Er hat einfach nur alles, was es an Wissen schon gab, einfach nur zusammengefasst in diesem Buch. Aber das war mein Zugang eigentlich zu diesem ganzen Thema. Also viel mehr noch als die monotheistischen Religionen oder meine eigene kulturelle Prägung. Das war diese Erkenntnis, dass du nicht du bist. Also ich bin nicht Warner. Warner ist einfach nur eine Person, die sich zusammensetzt aus all den Erfahrungen, die ich in meinem Leben gesammelt habe. Und daraus hat sich dann eine Stimme ergeben in meinem Kopf, die seit ich lebe ununterbrochen alles kommentiert. Und ich identifiziere mich mit dieser Stimme. Obwohl diese Stimme ja komplett konditioniert ist.
Genau.
Von meiner, keine Ahnung, von meiner Genetik, von meiner Umwelt, meinen Eltern, alles, was gut gewesen ist, alles, was schlecht gewesen ist. Und ich bin immer nur so gut, wie diese Stimme zu mir spricht. Und das war für mich so, okay, krass, ich habe diese Büchse der Pandora geöffnet. Ja. Und ab da hat sich alles für mich verändert. Aber also das sind ja eigentlich so diese Grundlehren auch des Buddhismus, oder? So diese, was war das nochmal? Ego, Ich, Über-Ich, Unterbewusstsein. Da gab es doch irgendwie so drei unterschiedliche Entitäten, oder nicht?
Also wir lernen eigentlich immer wieder, dass wir halt nicht aus so einem separaten Selbst irgendwie so bestehen. Es gibt kein Selbst oder so. Ja? Dieses Ego gibt es nicht. Und dass Menschen sich halt daran so verfangen und denken, sie bestünden aus so einem abgetrennten Selbst. Das lehrte der Buddha, war immer wieder, hat immer wieder darauf zurückgeführt, das ist der Grund, warum wir leiden. Wir fangen an, mit uns zu vergleichen oder so. Wenn wir merken, es gibt nicht nur dieses Ich, sondern ich bestehe aus vielen Teilen oder auch mein Denken, mein Bewusstsein, das ist wie so ein Fluss aus Gedanken, Gefühlen. In jedem Moment ändert sich das. Mit was willst du dich dann vergleichen? Also, ja.
Warum warst du davon überzeugt, dass du so arbeiten möchtest in der Psychotherapie, in einer Verhaltenstherapie?
Weil ich einfach selbst gemerkt habe, wie viel Wirkung das für mich hat. Also ne, ich habe gemerkt, wie viel Frieden ich gefunden habe. Oder auch zum Beispiel Selbstwert. Also wenn Menschen vorbeikommen und sagen, ja, ich würde gerne an meinem Selbstwert arbeiten oder so. Das sind so, ich glaube einfach nicht daran, dass es hilft, eine Liste aufzuschreiben mit 5 Punkten. Aha, deshalb fühle ich mich so toll. Deshalb denke ich, das sind meine Stärken. Ne? Aber ich glaube, wenn wir uns selbst helfen können in bestimmten Krisensituationen, allein wenn wir zurückkehren, also da gibt es so eine Kalligrafie von dem Zen-Meister Thich Nhat Hanh. The way out is in. Also ja, zurückzukehren, hinzuhören, was sagt uns unser Körper, diesem Narrativ Tschüss zu sagen, dieses Selbst ist da und dieses Leid, ich muss mich damit identifizieren. Ich habe einfach so viel Frieden dadurch erfahren, habe ich gedacht, so, wenn ich das so erfahren habe und ich sehe auch bei vielen Menschen, jetzt abseits von PatientInnen, dass es geholfen hat, dann machen wir das.
Okay, und versuchst du auch zu verstehen mit deinen Patienten, woher diese Gedanken auch kommen, also biografisch?
Also wir arbeiten auch biografisch, aber ich mache keine Psychoanalyse, weil es ist hier so in Deutschland, wenn man Psychologie studiert hat, dann muss man sich entscheiden, macht man eine verhaltenstherapeutische Ausbildung oder halt Psychoanalyse oder tiefenpsychologisch fundiert. Ich habe mich für die Verhaltenstherapie entschieden, aber natürlich arbeiten wir, also es ist auch so ein Mythos irgendwie, manche Leute sagen so, oh, in der Verhaltenstherapie guckt man sich gar nicht die Geschichte oder die Biografie an, das ist ja Quatsch, also natürlich musst du dir die Biografie angucken, um besser zu verstehen. Natürlich gucken wir uns das auch an. Ja.
Halt, stopp, bevor wir jetzt weiter schnacken, müssen wir erstmal ein bisschen Basics vermitteln und zwar einen Crashkurs. Geschichte der Achtsamkeit. Leute, wie gesagt, wenn wir über Meditation oder Achtsamkeit sprechen, dann klingt es für viele erstmal nach dem modernen Selfcare-Tool. Das Ding ist, wir reden natürlich über etwas extrem Altes. Und zwar so alt, dass Menschen in fast allen Kulturen und allen Zeiten irgendeine Form davon kannten. Nur unter einem anderen Namen. Gebet, Kontemplation, Stille, Innenschau. Das Prinzip ist simpel. Also Meditation ist nicht eine Technik. Es ist eher ein Sammelbegriff für Praktiken, bei denen man seine Aufmerksamkeit bewusst lenkt. Also weg vom Autopiloten hin zu dem, was gerade wirklich da ist, innerlich, in diesem Moment. Und zwar nicht, um abzuschalten, sondern um handlungsfähig zu bleiben. Dazu später aber mehr. So, und wichtig, das ist kein exklusiv buddhistisches Ding. Also natürlich ist Meditation im Buddhismus zentral. Siddhartha Gautama, der Mann, den wir heute als den Buddha kennen, hat genau darüber gesprochen, dass Leiden entsteht, wenn wir uns mit unseren Gedanken und Geschichten verwechseln. Und dass Befreiung nicht von außen kommt, sondern durch direkte Einsicht. So, historisch taucht diese Logik aber, wie gesagt, überall auf, wo Menschen gemerkt haben, wenn ich mich selbst nicht führen kann, führt mich alles andere. Im Hinduismus zum Beispiel entstehen Yoga-Traditionen, die nicht primär den Körper, sondern den Geist trainieren. Gelehrte wie Patanjali, ein indischer Denker aus der Antike, haben das systematisch beschrieben. Yoga bedeutet, die unruhigen Bewegungen des Geistes zur Ruhe zu bringen. Heißt übersetzt, Gedanken sind Prozesse, keine Wahrheiten. Im Christentum gibt es das auch. Da gibt es Kontemplation, stille Innenschau. Mystiker wie Meister Eckhart sprechen davon, das Ego loszulassen, um Gott nicht über Worte, sondern durch Erfahrung und Präsenz zu erkennen. Fand die Kirche natürlich nicht so geil, weil direkte Erfahrung ist natürlich schwer zu kontrollieren. Im Islam findet man auch Achtsamkeit. Würde man vielleicht nicht so nennen, aber das gibt es vor allem im Sufismus. Zum Beispiel der Begriff Dhikr, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, aber das ist die wiederholte Erinnerung an Gott oder auch Muraqaba, diese wache Innenschau. Und das alles ist nicht als Flucht aus der Welt gemeint, sondern als Training von Gegenwart. Auch im Judentum gibt es einen ganz klaren Achtsamkeitsbegriff. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber Kavana heißt übersetzt Ausrichtung, Intention, innere Sammlung. Und die Idee ist, dass ein Gebet zwar formal korrekt sein kann, aber ohne Kavana bleibt es unvollständig. Also das gilt allgemein nicht nur fürs Gebet, sondern fürs Tun überhaupt. Also nicht nur machen, sondern bewusst machen. So. Und wenn man das jetzt alles zusammennimmt, wird klar, erstens, dass Achtsamkeit keine spirituelle Randerscheinung ist, sondern das ist einfach eine anthropologische Konstante, Leute. Und zweitens, Achtsamkeitspraktiken waren nie nur privat. Diese Praktiken hatten auch immer eine soziale Dimension. Klöster waren Bildungsorte, Sufi-Zirkel waren soziale Netzwerke, Rituale allgemein haben Gemeinschaft strukturiert und Achtsamkeit war demnach eine Art innere Infrastruktur, damit Menschen in unsicheren Zeiten nicht zerbrechen. So, und trotzdem nimmt der Westen das alles extrem spät ernst. Warum? Naja, weil sich mit der Aufklärung halt hier ein bestimmtes Wissensverständnis durchgesetzt hat. Wissen gilt erst dann als echtes Wissen, wenn es messbar, objektiv und reproduzierbar ist. Innere Erfahrung galt lange Zeit als subjektiv, als nicht wissenschaftlich, als verdächtig. Und das ist auch der Grund, warum Meditation oder Achtsamkeit hier jahrhundertelang belächelt wurde. Bis dann, Ende der 70er, der Switch passiert ist. Und zwar hat John Kabat-Zinn, ein amerikanischer Molekularbiologe und Meditationspraktiker, auf genau diese jahrtausendealte Praxis geschaut und sich gedacht, okay, was passiert, wenn wir das jetzt einmal komplett säkular formulieren? Dann entwickelt er 1979 ein 8-wöchiges Programm, das er Mindfulness-Based Stress Reduction nennt, kurz MBSR. Und er bringt es dann an der University of Massachusetts in eine medizinische Kliniklogik rein. Und zwar nennt er das dann achtsamkeitsbasierte Stressreduktion. Und ja, das ist vom Prinzip Meditation, Achtsamkeit, aber halt übersetzt in die Sprache der Medizin, ohne Metaphysik, ohne spirituelle Begriffe. Und genau dadurch erst ist Achtsamkeit plötzlich da gelandet, wo sie vorher nie gelandet wäre. Und zwar in Krankenhäusern, in Therapien, an Unis und damit natürlich auch in Studien, in Messungen, in Belegen. Und ab da passiert historisch etwas wieder ziemlich Typisches. Und zwar etwas, was jahrtausende lang in Tempeln, Klöstern und spirituellen Traditionen praktiziert wurde, wird auf einmal neurologisch vermessen, psychologisch untersucht, in Papers gepackt und dann ist es plötzlich legitim. Und das ist interessant, weil es uns eben wieder zeigt, wie der Westen oft Autorität verteilt. Erst wenn etwas messbar wird, bekommt es kulturelles Gewicht hier. So, und jetzt fast forward 2026, Achtsamkeit ist überall, aber wie gesagt, oft fehlt einfach die Tiefe und viel zu oft fehlt auch der Credit. Also woher kommt es eigentlich und was geht verloren, wenn man nur die Oberfläche übernimmt? Wir haben hier gerade, als der Akku zwischenzeitlich leer gegangen ist, noch gerade hier einen Einschub gehabt, und zwar, dass viele Therapeuten ganz viele unterschiedliche, ja, Praktiken anwenden, wie zum Beispiel auf den Atem achten oder generell achtsamer zu sein, ohne direkt zu benennen, woher das denn jetzt kommt, also ohne da den Credit richtig zu geben. Wie erlebst du das da?
Also mich hat das am Anfang sehr, sehr wütend auch gemacht. Da war ich auch sehr viel wirklich mit Wut in Kontakt und so eine Ignoranz irgendwie so zu haben. Ich glaube aber tatsächlich, dass viele es wirklich einfach nicht wissen aufgrund der Ausbildung. Also wenn wir in die Weiterbildung gehen, in die psychotherapeutische, dann hat man mal so ein Seminar zur Achtsamkeit und dann kommt es sehr darauf an, wer vermittelt das. Also wenn da jemand ist, der sagt, naja, es gibt halt MBSR und das war's und da fängt die Geschichte quasi erst an mit der Achtsamkeit, dann weiß man nicht sehr viel. Manche erwähnen im Nebensatz, ja, es kommt ja irgendwie aus dem Buddhismus oder so. Und dann deshalb haben die PsychotherapeutInnen halt nicht so viel Vorwissen. Aber wir leben an, das ist nicht ein Main Excuse. Wir leben in einer Zeit, wo man natürlich sich auch belesen kann oder so. Ne? Und da würde ich mir einfach viel mehr Hintergrundwissen noch wünschen und dass die Menschen einfach auch mehr Credit geben, weil ja, da ist eine ganz lange Historie dahinter.
Genau, und darüber wollte ich so gerne auch sprechen. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt, nämlich die westliche Wahrnehmung auf diese jahrtausendalte Tradition, die hat sich ja in den letzten Jahrzehnten massiv verändert. Also ich glaube, in den 90ern oder auch jetzt eigentlich noch vor 10 Jahren, wenn man gesagt hat, dass man meditiert, dann wurde man schon so als Esoteriker abgestempelt. Das hat sich aber geändert. Und was würdest du sagen, was waren so gesellschaftliche Faktoren, Aspekte, die dazu beigetragen haben?
Ich denke auf jeden Fall, dass Achtsamkeit halt so einen Weg in die Medizin, in die Behandlung gefunden hat oder in die Psychotherapie. Also so Stichwort Mind-Body-Medizin, also dass sie begriffen haben, es gibt gute Effekte. Man kann zum Beispiel chronische Erkrankungen wie Bluthochdruck gut damit behandeln, dass sie gesehen haben, da ist so eine Wirkung und das hat so eine Legitimation dann bekommen.
Kam das auch alles durch dieses MBSR oder ist das nur speziell auf die Psychotherapie?
Nee, durch MBSR auch. Also es hat damit angefangen, MBSR, und dann hat man halt gesehen, man kann so viele unterschiedliche Dinge auch damit behandeln. Okay. Ne? Krass. Und dann gab es halt einfach sehr viele Studien dazu. Also das explodiert und irgendwann habe ich auch gedacht, irgendwann müssen ja die Studien aufhören dazu, aber es hört nicht auf. Also man wendet das mit ganz unterschiedlichen Dingen an, eine körperliche Erkrankung, ich glaube Fibromyalgie sogar auch, also das ist irgendwie so eine chronische Entzündung und alles so, Rheuma und so, ne? Also dass das auch helfen kann, ja, ist schon der Wahnsinn und einfach diese Befundlage kann man sicher nicht wegdenken und das ist, und das hat ganz sicherlich dazu beigetragen, dass es hier im Westen akzeptierter ist, Achtsamkeit und Meditation.
Okay, und würdest du auch sagen, weil ich finde auch, dass das so ein, ist das nicht auch ein Megatrend? Also generell so dieses Wellbeing oder Wellness war doch, glaube ich, mal vor 10 Jahren vorausgesagt als irgendwie Megatrend. Also wir sehen das ja in Bezug auf Yoga, auf die Ernährung, also mehr so dieser Bezug wieder zur Ganzheitlichkeit, zur Natur, Umweltbewusstsein. Mhm. Das alles ist ja, finde ich, eigentlich alles höchst spirituell eigentlich im Kern. Ja. Und ich glaube persönlich auch, dass das ganz massiv dazu beigetragen hat, dass Leute sich der Meditation gegenüber geöffnet haben.
Total, also denke ich auch, dass das irgendwie trendy ist, man muss sich da nicht mehr verstecken oder so. Und es geht ja auch da rein, dass in Unternehmen teilweise ja auch Achtsamkeitskurse angeboten werden dann, also dass es auch auf der Arbeit schon okay ist. Also Google hat zum Beispiel so ein Programm aufgesetzt, Search Inside Yourself, da wenden sie auch Achtsamkeit an und dann ist es auch akzeptierter.
Ja, und das finde ich auch krass, weil auf der einen Seite könnte man jetzt sagen, ja richtig cool, der Arbeitgeber, der fördert das sogar, dass es mir gut geht und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite finde ich das schon auch problematisch, dass das dann so eine Praktik, eine Tradition dann als ja auf ein Werkzeug, ein Tool reduziert wird, das zur Stressbewältigung, aber schlimmer noch eigentlich zur Leistungssteigerung in einer kapitalistischen Gesellschaft dann dient.
Ja, ich finde das auch. Ich finde das auch total problematisch. Ich sehe es natürlich zweierlei. Ne? Es gibt Menschen, die hätten nie einen Kontakt gehabt, die hätten sich vielleicht auch so einen Kurs nicht leisten können oder so. Mhm. Und dann wird das angeboten, dann lernen sie etwas, was ihnen helfen kann. Aber wenn das so instrumentalisiert wird, sehe ich das auch super problematisch. Und was dann so passiert, das ist ja auch so paradox. Also dann kommt das auch irgendwann an, dass es so eine Kritik gibt. Ja, Achtsamkeit, das neue Selbstoptimierungstool im Dienste des Kapitalismus. Und ich bin ganz oft in diesem im Kontakt mit dieser Kritik. Leute schreiben mir so, ja, wie kannst du nur so viel über Achtsamkeit sprechen? Das ist doch so feindlich. Und das hat
wie so feindlich?
Ja, so Selbstoptimierungstool halt, ne, quasi, ja, dass es so schlecht ist. Und dann denke ich so, Leute, ihr nehmt etwas aus einer Kultur, aus einer tausend Jahren alten Tradition hüllt das quasi so aus und jetzt macht ihr diese Praxis so fertig, ne? Das ist ja das, was passiert, weil die Achtsamkeit kann doch nichts dafür, auch die Meditation kann doch nichts dafür, was aus ihr gemacht wurde, ja? Und das wird dann so undifferenziert kritisiert. Also an der Kritik ist auch was dran,
ja,
in dieser Selbstoptimierung und so, aber es ist ja nicht die Achtsamkeit, ja?
Ja, voll, 100%, ja.
Wenn wir heute über Achtsamkeit und Meditation sprechen, dann geht es vor allem um eins, zu verstehen, wie Körper und Geist zusammenarbeiten und dass Balance nicht nur den Kopf betrifft, sondern ein ganzes System. Und genau deshalb passt Sunday Natural hier so gut rein. Clean, wissenschaftlich gedacht und trotzdem alltagstauglich. Balance von innen heraus ohne Marketing-Zaubertricks. Und mein persönlicher Favorit ist Essentials All-in-One, One a Day, also eine Kapsel am Tag. Und das ist perfekt für alle, die so wie ich regelmäßig vergessen, dass Vitamine keine Deko sind, sondern Basics. Und das Besondere ist, die Nährstoffe sind in natürlich aktiver, bioverfügbarer Form drin. Also so, dass der Körper sie wirklich direkt verwendet. Kann. Keine Füllstoffe, keine künstlichen Zusätze, kein Zucker und das ist halt der springende Punkt. Weniger Ballast, bessere Aufnahme. So, und wenn wir schon über Geist reden, dann müssen wir auch ganz kurz über den Darm sprechen, denn der hängt maßgeblich mit unserer mentalen Gesundheit zusammen. Nicht esoterisch, sondern biologisch. Und deshalb liebe ich auch Flora Essentials Kefir Well. Geiler Name. Unterstützt deine Darmflora mit 7 lebenden Bakterienstämmen. Finde ich perfekter Match für diese Folge, weil wie gesagt, Achtsamkeit betrifft nicht nur den Kopf, sondern unser ganzes System. Und ich habe natürlich mal wieder einen richtig tollen Deal für euch. Und zwar kriegt ihr 10% auf den gesamten Shop mit dem Code WANA, W-A-N-A. 10% auf den gesamten Sunday Natural Shop bis zum 28. Februar 2026. Ausgeschlossen sind Sets, Bundles und bereits reduzierte Ware. Checkt mal ab auf www.sunday.de. Okay, Leute, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, wie Meditation bzw. Achtsamkeit im Westen in Therapie, Psychologie gelandet sind und auch darüber, dass es oft passiert, ohne dass die Wurzeln wirklich mitgenannt werden. So, aber jetzt kommt die viel wichtigere Frage für mich noch tatsächlich, und zwar, warum feiert die Wissenschaft denn Meditation bzw. Achtsamkeit so krass? Also, was hat man da eigentlich entdeckt, dass man gesagt hat, okay, das nehmen wir jetzt ernst, das bauen wir in Therapie ein, das kommt in Kliniken, wird erforscht. Ich gebe euch jetzt einmal den Stand 2026 in 5 Bildern, die man sich merken kann im zweiten Crashkurs Wissenschaft und Achtsamkeit. Erstens Stress. Meditation hilft messbar dabei, dass unser Nervensystem schneller aus dem Daueralarm rauskommt. Also man ist weniger im Fight or Flight und reagiert nicht mehr auf jeden Reiz, als wäre es Weltuntergang. Zweitens Gehirn. Leute, unsere Gehirne sind formbar und regelmäßige Praxis verändert Bereiche, die mit Lernen, Gedächtnis und Emotionsverarbeitung zu tun haben. Drittens, Emotionen. Viele werden weniger impulsiv, also weniger 0 auf 100, weil das Alarmsystem im Gehirn, also die Amygdala, nicht mehr so schnell losballert. Und gleichzeitig werden die Systeme stärker, die uns dabei helfen, Gefühle wahrzunehmen und zu regulieren, statt von ihnen überrollt zu werden. Viertens, Körper. Es gibt Effekte auf Blutdruck, Stresshormone und Herz-Kreislauf und sogar Hinweise auf Prozesse auf Zellebene, Stichwort Telomere. Das sind so Art Schutzkappen unserer Chromosomen, die mit Alterung zusammenhängen. Also und fünftens, das ist für mich fast der spannendste Punkt, Gedankenkarussell. Also Meditation oder Achtsamkeitspraxis macht diesen inneren Autopiloten leiser. Also dieses ständige Kreisen um Vergangenheit, Zukunft, Sorgen. In der Forschung nennt man das Default Mode Network und ich nenne es einfach Pilotmodus. Und wenn der runterfährt, dann ist man mehr hier, also präsenter. Das ist der Teil, den die Wissenschaft inzwischen ziemlich gut greifen kann. Und genau deshalb ist Achtsamkeit heute auch so anerkannt. Aber es gibt daneben einen riesigen Erfahrungsraum, den Menschen seit Jahrhunderten beschreiben und der wissenschaftlich entweder noch kaum verstanden oder halt schwer messbar ist. Dazu gehören Zustände, in denen das Gefühl eines getrennten Ichs komplett wegfällt. Also kein Ich denke, ich meditiere, sondern einfach reines Gewahrsein.
Oder Berichte von extrem veränderter Schmerzwahrnehmung von Menschen, die Kälte, Hitze oder körperliche Belastung völlig anders erleben. Viele erzählen von einem veränderten Atem oder Körperzuständen, von Zeit, die sich auflöst, von einem anderen Erleben des eigenen Körpers und von tiefgreifenden Veränderungen im Umgang mit Trauer, Tod und Sinn. Ein krasses Beispiel dafür ist Tukdam, Leute, ich habe schon über ein Jahr her, aber ich habe eine richtig krasse Art-Doku gesehen über Tukdam. Das ist ein Zustand aus dem tibetischen Buddhismus, wo Mönche bei der Meditation, also während der Meditation sterben, klinisch tot sind, aber deren Körper einfach über Tage beziehungsweise über Wochen zum Teil keine typischen Zeichen des Todes zeigt. Also keine Verwesung, kaum Veränderung der Körpertemperatur. Der Körper bleibt aufrecht, also nicht nur Totenstarre über ein paar Stunden, sondern wie gesagt Tage bis über Wochen. Der Gesichtsausdruck ist ruhig. Also ich habe das wie gesagt in der Doku gesehen, gebt mal ein, Arte Tukdam. Bei YouTube, ich hoffe, die gibt's noch, die Doku. Anyways, die sehen halt einfach aus, als wenn die schlafend eingeschlafen wären beim Meditieren. Und jetzt kommt's, teilweise konnte bei diesen Mönchen noch Gehirnaktivität gemessen werden. So. Und das ist so, also das, für die Leute vor Ort ist das nicht sick. Also für die tibetischen Mönche ist das einfach so, ja, normal, der ist im Tukdam. Aber dann kommen wir Westler mit unseren Messgeräten und EEGs und weiß ich nicht was. Und man spürt dann so diesen Clash zwischen den einen, die dann sagen, ja, okay, aber wir sehen doch, was hier passiert. Und die anderen, die dann sagen, wir müssen das erstmal messen, um zu glauben, dass das real ist. Und genau da entsteht diese Spannung zwischen dem, was beobachtet wird und zwischen dem, was wir erklären können. Und das wirft für mich immer wieder große Fragen auf. Also was ist Bewusstsein eigentlich? Hört es mit dem klinischen Tod wirklich auf? Oder ist unser Verständnis davon einfach extrem begrenzt? Ähnlich wie bei Erfahrungen aus transzendentaler Meditation oder bei luziden Träumen, ne? Also diesem bewussten Träumen. Oder auch bei der heutigen Auseinandersetzung mit Atem, Fokus, Visualisierungen und Mantren. Menschen wie Wim Hof oder Joe R. Dispenza, die stehen exemplarisch für etwas Größeres. Und zwar für sehr viele Menschen, die berichten, dass sich durch innere Ausrichtung reale Dinge im Körper und im Leben verändern. So, und mir ging es jetzt gar nicht darum, das jetzt einzuordnen, zu bewerten oder da weiter reinzugehen in Rabbit Hole, sondern einfach nur nochmal euch einen Gesamtüberblick zu geben und zu veranschaulichen und anzuerkennen, es gibt Erfahrungsräume, die größer sind als das, was wir aktuell erklären können. Also die Wissenschaft konnte jetzt viele Dinge schon feststellen, aber wir wissen ja auch, Wissenschaft ist ein Prozess und historisch hat sie eben oft erst sehr viel später verstanden, was Menschen längst praktiziert und erfahren haben. So, und genau mit dieser Offenheit gehen wir jetzt weiter ins Gespräch. Weißt du, was ich habe überlegt, bevor wir in dieses Gespräch gegangen sind, nochmal, ja, wie ich das jetzt in Bezug auf die Meditation nochmal diesen Punkt machen kann, und vor allem auch, was meine persönliche Motivation eigentlich hinter diesem Podcast war. Und ich habe in den letzten Jahren diese Idee, dieses Bedürfnis gehabt, diesen Podcast zu machen. Aber ich konnte, wenn jemand mich gefragt hat, worum es eigentlich in dem Podcast geht und warum ich das mache, immer nicht genau auf den Punkt bringen, was jetzt eigentlich der Grund dafür ist. Und dann habe ich einfach gemerkt, krass, okay, das hat einfach super viel, dieses Thema hat einfach super viel mit Rassismus zu tun, weil wir denken, Rassismus sind irgendwie Nazis, sind Springerstiefeln, die uns aufs Maul hauen wollen oder die AfD. Nee, aber Rassismus ist halt so viel vielschichtiger und das bezieht sich eben auch auf die Art und Weise, wie wir durch die Welt blicken. Also dass ich habe einen afghanischen Background, ich bin als Geflüchtete nach Deutschland gekommen, bin hier sozialisiert worden, bin aber aus einem Haushalt, der natürlich nochmal kulturell ganz anders aufgestellt ist als die deutsche Kultur. Und das heißt, ich bin geprägt worden von Religion, Kultur, von einer anderen Weltanschauung. Und ich habe immer schon gemerkt, dass dieses Weltbild in der Mehrheitsgesellschaft, in der deutschen Mehrheitsgesellschaft einfach überhaupt nicht als legitim erachtet wird. Also das habe ich so krass gemerkt, als dass ich immer das bringt dich in so einen ewigen Verteidigungsmodus. Also du bist dann in so einem ewigen Kampf, deine Ansichten zu verteidigen, Argumente dafür zu suchen und irgendwie einfach dem anderen, deinem Gegenüber zu beweisen, dass du ernst zu nehmen bist im Endeffekt. Also diese Abwertung, diese krasse Abwertung und Diskreditierung für Dinge, an die du vielleicht glaubst oder wie du auf bestimmte politische Themen auch blickst. Die sind ja immer sehr stark gefärbt kulturell von der Gesellschaft, in der du kommst. So, und jetzt kommen wir auf das Thema. Und ich merke einfach, dass man diesen Kampf eigentlich gar nicht gewinnen kann. Weil warum warte ich da drauf, von weißen Menschen Approval zu bekommen? Damit ich eine Legitimierung für meine Weltanschauung bekomme. Und ich merke das in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen. Ich glaube, das Thema Meditation ist so ein Paradebeispiel dafür, dass etwas seit Jahrtausenden auf unterschiedlichste Art und Weise in verschiedensten Kulturen praktiziert wird. Aber erst dann, wenn, sage ich mal, moderne, evidenzbasierte westliche Wissenschaft dann darauf blickt und sagt, ah ja, so funktioniert das nämlich, erst dann ist es wertvoll.
Ich kann da so mitgehen, weil ich habe auch so viele Erfahrungen einfach gemacht, ne? Und ich glaube aber in dem Moment, das, was du ja gerade beschrieben hast, wo du sagst, du wartest nicht mehr darauf, dass da so ein Stempel kommt und der sagt, ja, validiert, evidenzbasiert und das ist okay, dann hat man so eine Freiheit irgendwie auch, ne? Und für mich war das so lange Jahre auch mit der Meditation oder auch mit der spirituellen Praxis, dass ich so gedacht habe, ja, Leute haben mich auch so belächelt, irgendwie so, was macht die da, was geht die da wieder ins Kloster, ist die irgendwie seltsam oder so, ja. Und dann habe ich gedacht, so, es ist nicht mein Job, irgendwie die zu überzeugen. Hinter mir steht eine Reihe von 2500 Jahre Geschichte, sogar noch älter bei Meditation. Buddhismus ist nur 2500 Jahre alt und davor ist ja Hinduismus und noch mehr. Da ist so viel da. Wir sind so ein ganz kleines Ding nur, ja. Und diese Stimme, die das jetzt sagt, das sei nichts wert oder so, das ist so klein einfach. Und ich bin da einfach jetzt relativ selbstbewusst. Und ich bin ja eine Wissenschaftsfreundin. Ich mag ja Wissenschaft und ich sehe, da sind so viele Gemeinsamkeiten, auch Unterschiede, die lassen sich vielleicht auch nicht erklären. Aber ich denke, die Wissenschaft, aber auch spirituelle Praxis. Wir stellen Fragen, wir wollen Dinge verstehen und da gucke ich hin. Ich gucke auf die Gemeinsamkeit und versuche das so, wenn ich in Kontexten bin mit der Wissenschaft, selbst irgendwie so zu shapen, dass ich denke, jetzt ist so die Zeit, ich mache jetzt auch meinen Mund auf und sage, das ist nicht in Ordnung. Und wir brauchen, ich denke auch über die Wissenschaft, wir haben vielleicht noch gar nicht die Methoden, um das zu messen, was einfach schon da ist, ganz sicherlich. Also beispielsweise mit der Gehirnforschung, das gab es einfach vor, weiß nicht, 30 Jahren oder so noch nicht. Da hatten die kein FMRT, wo die Menschen da reingehen und dann konnten die sagen, aha, da leuchtet jetzt irgendwie so ein Gehirnareal. Und ich sage es dir ganz ehrlich, ich finde diese Befunde super, super toll. Ich finde die auch krass, ja. Aber wenn mir eine Nonne sagt, wow, ich meditiere mein Leben lang schon und ich spüre das, dann finde ich es krasser. Also das ist für mich eine andere Qualität, ja. Ich finde das, so wertvoll und das darf einfach da so stehen bleiben. Ich habe ein bisschen so ein anderes Beispiel. Ich weiß nicht, ob du dieses Gua Sha kennst. Das ist so eine Massage, die irgendwie so im Wellnessbereich angekommen ist. Ne? In der vietnamesischen traditionellen Medizin, Heilung ist es so, wenn wir krank werden, gehen wir davon aus, dass wir vielleicht irgendwie so einen giftigen Wind abbekommen haben. Und dann macht man das mit den Kindern zum Beispiel auch, aber auch Erwachsenen, Gua Sha. In China wird das auch gemacht. Aber es sieht nämlich ganz anders aus. Sieht nämlich ziemlich brutal aus, weil wenn du wirklich so einen giftigen Wind abbekommen hast, ja, dann wird das alles ziemlich, das sieht alles blau aus, wird rot und das sieht aus, als ob du echt geschlagen wurdest oder so, ja. Und ich habe von Berichten gehört, damals, wenn Menschen dann mit Eltern mit ihren Kindern zum Kinderarzt gegangen sind, dass die Kinderärzte irgendwie das Jugendamt dann angerufen haben oder so. Und ich wurde auch komisch angeguckt, was hast du da an dem Hals? Und jetzt ist Gua Sha cool. Weißt du, jetzt ist es cool. Krass, weißt du, und dann denke ich immer so, Leute, also ich lächle dann in mich hinein. Früher war ich sauer, aber jetzt denke ich so, ja, da wird noch so viel kommen, wir haben noch so viel im Petto. Ihr wisst noch gar nicht, was alles da ist. Ja.
Krass, wusste ich gar nicht, dass das der. Also wird Gua Sha ausgesprochen?
Gua Sha im Chinesischen, ja. Gao Zao, das ist so Windschaben quasi im Vietnamesischen. Mhm. Also so eine lange Tradition und wird aus medizinischen Gründen verwendet, um zu heilen. Und Nackenschmerzen können übrigens auch weg davon, ja.
Ah, okay, ja.
Also, ne? Und ich denke immer so, hey, wir haben eine Superpower, wir müssen nicht immer Ibuprofen oder Aspirin, das funktioniert. Und
was sagt es über die westliche Weltsicht aus, dass sie sozusagen oft nur das als wahr, in Anführungszeichen, oder nützlich anerkennt, was wissenschaftlich bewiesen ist. Und inwiefern könnte sozusagen der Hang zur Rationalität und Beweisbarkeit, zu einer Verarmung des Verständnisses von spirituellen Erfahrungen führen? Also ist die westliche Wissenschaft möglicherweise blind für Aspekte menschlicher Erfahrungen, die sich nicht messen oder objektivieren lassen? Das war ja das, was du gerade meintest, ne? Es gibt ja einfach für viele Dinge einfach noch nicht, vielleicht aber noch nicht die wissenschaftlichen Methoden, um sie um eine Beweisbarkeit sozusagen herstellen zu lassen. So, nur weil sich etwas nicht in wissenschaftliche Sprache übersetzen lässt, heißt das ja nicht, dass man der Kultur dann direkt den Anspruch auf Existenz einer bestimmten Sache dann abspricht, weißt
ja,
du?
Ja. Ich denke, also auch da ist es ja wieder so ein Spektrum. Ne? Es gibt diese Hardliner, die sagen, boah, wenn es da keine Studien dazu gibt oder so, existiert das nicht, also wenn es keine Beweislage gibt. Aber es gibt natürlich auch Wissenschaftler, die offen sind. Und das finde ich auch sehr heilsam, dann mit solchen Menschen zusammenarbeiten zu müssen. Aber ich glaube, ja, diese Hardliner, wenn die sagen, die können nicht über den Tellerrand gucken, dann tut es mir einfach nur leid für die. Also dann ist es wirklich eine sehr enge Sicht auf die Dinge. Und finde ich bemitleidenswert.
Und was glaubst du, was fehlt? Also was ist der Unterschied zwischen Wissenschaftlern, die in Anführungszeichen offen sind, gläubig sind, offen sind, spirituell sind, wie auch immer man das nennen mag, und Wissenschaftlern, die das direkt so abtun, oder Menschen, das kann man jetzt über Menschen auch sagen, ne? Also ich weiß, ich will jetzt keine Lagerbildung machen, aber ich erlebe das schon oft, dass man entweder halt so Leute trifft, die dann sagen, also ich bin super rational, ich glaube wirklich nur an die Wissenschaft, ich glaube nur an das, was man beweisen und messen kann. Dann sage ich, ja, okay, aber was weiß man denn, das bringe ich jetzt in jeder Folge einmal dieses Beispiel, aber was weiß man denn heute über die dunkle Energie oder die dunkle Materie? Man weiß, dass es die gibt, aber man weiß überhaupt nicht, was sie ist, woraus sie besteht, wie sie funktioniert, was ihr Sinn und Zweck ist, aber man weiß, dass es sie gibt. Kennst du dich damit aus mit der dunklen Energie? Achso, du so, was labert die Alte?
Nein.
Man weiß eigentlich nicht, woraus man, also das denke ich mir jetzt gerade nicht aus. 95% des Universums bestehen aus Energie und Materie, die wir nicht verstehen, und deswegen nennen wir sie dunkle Materie und dunkle Energie. Also das heißt, eigentlich nur 5% des Universums bestehen aus der Materie, die uns bekannt ist. So, und es sorgen mysteriöse, geheimnisvolle Kräfte dafür, dass es mehr Masse gibt, als wir messen können. Also die Masse, die Gravitation, die merken wir nur indirekt, und eine mysteriöse, geheimnisvolle Kraft sorgt dafür, dass das Universum sich immer schneller und weiter ausdehnt, und das nennt man dunkle Energie. So, man weiß aber überhaupt nicht, was jetzt dahinter steckt. Man glaubt, sobald man versteht, was schwarze Löcher sind, von denen man übrigens auch nicht weiß, wie sie funktionieren, also man hat auch noch nicht gecheckt, was ein schwarzes Loch ist, dann, dass man eher dahinter kommt. So, das heißt, wenn wir so wenig, oder anderes Beispiel, was weiß man über die Weltmeere? Da weiß man, dass so, wie viel ist erforscht? 1%, 5%, 10%? Also so gut wie, also in über 90% der Weltmeere sind nicht erforscht worden. Das heißt, was wissen wir schon über die Welt, wenn wir so grundlegende Dinge nicht mal wissen, was in unseren Meeren steckt oder woraus unser Universum besteht? Und dann kommen Leute mit, ich glaube nur an das, was ich messen kann, was die Wissenschaft weiß. Ja, die Wissenschaft weiß aber super viel nicht, du Honk.
Mhm. Ja, es ist halt dieses Ding, da wo wir mit unserer Lampe hinleuchten, das ist das, was wir sehen, und das strahlt ja nicht überall aus. Ja.
Gute Analogie, ja. Metapher.
Ja, was macht die Menschen, worin unterscheidet sich? Ich weiß gar nicht, ob es einen Persönlichkeitstest irgendwie so dafür gibt oder Typologien, aber ich denke, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, wo ich diese Offenheit sehe, die haben was sehr Demütiges, also einfach zu wissen, es gibt etwas, was wir einfach nicht erklären können, und das ist auch fein. Also es ist noch nicht genug Bedingungen da. Ich erlebe, sie sind oft einfach sympathische Menschen, die sehr herzlich sind irgendwie so. Nichts gegen Leute, die voll rational sind, jetzt irgendwie, dass das kalte Menschen sind. Ich weiß nicht, ob wir das alles so aufnehmen können, aber das ist einfach mein Erleben irgendwie so. Ne?
Also du empfindest sie einfach als weltoffen.
Ja, als weltoffen und einfach auch offen für Erfahrungen. Weil, also bei der Meditation ist es ja auch so. Wenn Menschen seit 2500 Jahren sitzen und meditieren, sie sammeln ja Erfahrungen und ziehen dann daraus Schlüsse. Also für mich bedeutet das übersetzt, das sind Daten, ne, die sie dann auswerten. Das ist für mich Wissenschaft, erfahrungsbasiert. Und nicht so von top-down, wir haben so eine Theorie und dann testen wir das so, sondern einfach so, wir gucken und, ne, und testen das so. Und ich glaube, wenn man offen ist, auch Worte, das sind ja Dinge, Kategorien, die wir uns überlegt haben, wenn wir da gucken, wo sind so Gemeinsamkeiten oder so, dann würden wir viel mehr so einen Konsens finden irgendwie und da von dem Standpunkt aus auch vielleicht andere Fragestellungen für die Wissenschaft irgendwie so finden. Ja. Beantwortet nicht so ganz deine Frage, ne?
Doch, voll. Ich war schon bei der Folgefrage. Ja. Also würdest du sagen, das sind auch vor allem Leute, die sich mit ihrem Ego identifizieren? was glaubst du, wäre nötig, um den Diskurs über spirituelle Praktiken zu verändern, indem man vielleicht die, ja, wie du schon gesagt hast, die Notwendigkeit wissenschaftlicher Beweise hinterfragt? Also inwiefern könnte das das verändern?
Also ich denke erstmal einfach nur davon ausgehen, es gibt Grenzen irgendwie, wo Spiritualität und Wissenschaft vielleicht nicht zusammen können, aber auf die Gemeinsamkeiten zu gucken. Mhm. Weil ich glaube, erst wenn du bereit bist, auf Gemeinsamkeiten zu gucken, kann ja erst eine richtige Kommunikation stattfinden. Mhm. Und dann denke ich, dass in der Wissenschaft als Institution, da sind ja so unglaublich viele Barrieren. Also bis man es erstmal da reingeschafft hat, dass man an irgendeinem Paper mitschreiben kann oder an einem Forschungsprojekt, mein Gott, was muss man da alles an Hürden übersprungen haben? Mhm. Das heißt wirklich an Zugang auch arbeiten, dass Menschen beispielsweise mit Migrationsbiografie reinkommen, mit einer eigenen spirituellen Praxis oder dass man mit Vertretern aus spirituellen Kulturen zusammenarbeitet, die als Experten einfach gelten. Also nicht nur irgendwie so als Vermittler, sondern als Experten wirklich in den Dialog gehen. Mhm. Das haben ja auch immer der Dalai Lama oder Zen-Meister Thich Nhat Hanh, die haben immer wieder auch den Dialog zur Wissenschaft auch aufgesucht. Und das kann, denke ich, dazu beitragen, dass eine wirkliche Kommunikation stattfindet.
Und das ist voll der wichtige Punkt, weil du meinst gerade nicht nur als Vermittler, sondern dass sie auch als Experten gelten. Ja. Und das ist zum Beispiel eine Frage, die habe ich auch anderen Gästen schon gestellt. Aber diese Deutungshoheit auch darüber, was als Wissen gilt und was nicht. Ne? Also wann ist etwas aus deiner Meinung, nee, vielleicht anders gefragt, aber was ist vielleicht der Unterschied zu Wissen und Wissenschaft? Oder vielleicht ist das zu deep, aber also ich finde das einfach super schwierig, eine Deutungshoheit dafür zu beanspruchen, egal von welcher Seite aus, was als Wissen gilt. Also wie würdest du Wissen definieren, du persönlich?
Ich persönlich, Wissen.
Voll die tiefe Frage, ne?
Ist echt eine tiefe Frage, habe noch nie darüber nachgedacht, ja.
Weil du hast ja gesagt, Daten sammeln.
Ja.
Einfach Sachen auf sich einprasseln lassen.
Genau, also sammeln. Wir beobachten einfach, ne? In dem Moment, wo wir beobachten, Dinge festhalten, ja. Ich weiß gar nicht, Wissen, ja, ist einfach eine Ansammlung von Beobachtung, von Wahrnehmung, oder? Und ist in Wissen schon eine Wertung, habe ich mich gerade gefragt.
Ich glaube, in Weisheit wäre das
ja,
Angewandte.
Genau, ja.
Also,
ja.
Du bist nicht weise, wenn du dich 10-mal auf den gleichen Fuckboy eingelassen
genau,
hast,
ja.
Wo ja. du weißt, dass ja. der nicht gut für dich ist. Du bist dann weise, wenn du dich davon gelöst hast, ja. vielleicht so.
Ja, also wenn es dokumentiert irgendwie ist, also ne, diese Beobachtung, Wissenschaft hat halt Methoden gefunden, um zu gucken, ja, sind Dinge replizierbar, kann man das wiederholen, gilt das auch bei verschiedenen Menschen oder so, also die Dinge, wie man das halt erforscht. Ja, aber ja, krass, damit sollte ich mich nochmal auseinandersetzen. Was ist Wissenschaft?
Food for thought, yes. Food for thought. Weißt du, was ich auch in der Recherche vor ein paar Wochen gesehen hatte? Auf Arte gab es so eine Doku über Tuk Dam. Kennst du das?
Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich habe die.
Habe ich dir das geschickt?
Ich habe es gesehen, dass es auf Arte war. Ne? Das erschien dann sofort, ja.
So krass, oh mein Gott, okay. Und das ist zum Beispiel, finde ich, auch wieder so. Also, Tuk Dam ist wohl der Zustand, also Mönche, die in so Deep Meditation sich befinden und dabei, also während ihrer Deep Meditation sterben, die können einen Zustand erreichen, der nennt sich dann Tuk Dam und das ist irgendwas zwischen Leben und Tod, weil was man jetzt beobachtet hat, ist, dass sie aus ihrer Meditationshaltung einfach nicht rauskommen, also die sitzen einfach da wie schlafende, meditierende Wesen, also haben halt immer noch ihre aufrechte Körperhaltung und der Verwesungsprozess ist extrem verlangsamt. Der zieht sich hin bis zu Tagen, beziehungsweise bis zu Wochen. Und das wird zum Beispiel kein Verwesungsgeruch abgesondert. Und alle, die, also in dem Film sieht man das, Leute, die die Hand auf die das Herz legen, also auf die Brust dieser verstorbenen Person, die spüren alle eine Wärme. Alle unabhängig voneinander spüren eine Wärme. Diese Wärme kann aber gar nicht gemessen werden. So, und das ist jetzt wieder, man hat noch nicht genau verstanden, was da passiert, aber man kann halt sehen, dass das Gehirn irgendwie noch aktiv ist. Und das wäre jetzt vielleicht nochmal eine eigene Folge, aber da finde ich wieder, da sieht man, okay, jetzt über Meditation hat man jetzt schon, ne, die Belege und die Befunde gehabt, aber es gibt halt so viel, was die Wissenschaft noch gar nicht versteht und sich gar nicht erklären kann. Mhm. Also rein wissenschaftlich ist es eigentlich unmöglich, was dieses Tuckdamm da ist, aber man beobachtet es trotzdem. Mhm. Okay, kennst du andere Phänomene wie diese, wo man das so, womit man das ein bisschen vergleichen könnte oder aus der Meditation heraus?
Vor eben gerade, als du gesprochen hast, habe ich gedacht, ich hätte irgendwas. Also
es gibt so ein doch auch so Leute, die beim Meditieren so plötzlich sich ins Eis setzen, irgendwo, keine Ahnung.
Ja, also
und,
auch
und ihre Körpertemperatur die ganze Zeit halten können.
Unglaublich viel auch aushalten können bei der Meditation.
Also eigentlich sind die ganzen Mönche und was die da treiben, die Mönche, ja, genau. Die haben ja so Superkräfte.
Ja, also
eigentlich.
Man kann viele Dinge irgendwie nicht. Also wenn ich zum Beispiel, wir kommen nochmal zurück zum Beten oder so, ne? Also vor ein paar Jahren hatte meine Mutter einen Schlaganfall, ja, und es war halt irgendwie auch kritisch in der Situation und gut, es kann jetzt ein Zufall sein, aber ich habe meinen befreundeten Nonnen, ich habe denen geschrieben, ich habe darum gebeten, dass sie einfach Energie schicken, ja. Und dann ging es ihr halt besser, weißt du. Also klar, es kann einfach ein Zufall sein, aber who knows, ja. Also wir wissen es doch einfach nicht. Und all diese Geschichten, also ich glaube gerade in der Medizin, wenn wir so Wunder so erleben oder so, also Heilungen, Menschen, die schon längst für tot galten oder so, ja. Und dann Dinge dann doch noch passieren. Und wir haben da einfach keine Erklärung dafür. Und dann denke ich, ganz oft finden wir da zum Beispiel in der Spiritualität Erklärung.
Warum würdest du jedem Menschen Meditieren ans Herz legen? Oder Achtsamkeit?
Erstens einmal, weil so die Grundfähigkeit, achtsam zu sein oder meditieren zu können, ich denke, die ist in jedem Menschen. Das ist so universell. Und es ist eben nicht so, dass wir irgendwas kaufen müssen. Wir müssen uns kein teures Meditationskissen kaufen, keine App runterladen oder so. Jeder hat das. Und ich denke, in jedem von uns, wir haben so eine innere Instanz, wo wir auch, wenn wir hinhören, wissen, was brauchen wir eigentlich. Also wie, ich nenne das oft so eine innere Heilerin, Medizinerin oder so, ne? Mhm. Wenn wir nach innen hören, dann haben wir auch schon ganz oft viele Antworten. Und da müssen wir nicht, es macht wirklich selbstbewusster. Es gibt so ein Selbstvertrauen, weil ich weiß, wenn ich zurück zu mir komme, dann, wenn ich Fragen habe oder so, dann sind auch viele Antworten. Und ist es nicht schön, dass wir uns selbst irgendwie Trost spenden können? Also auf einem ganz dollen Low-Level, noch nicht mal mehr irgendwie, dass irgendwelche Erfahrungen mit eins sein, transzendent oder sowas, ne? Aber das auf einem ganz, ganz niedrigschwelligen Level, dass wir uns selbst irgendwie beruhigen, helfen, Trost spenden können, einen anderen Umgang, nicht in diese Ego-Narrative reingehen können, ohne dass wir irgendwie eine Pille geschluckt haben, dass wir was Krasses gekauft haben, das ist doch ganz wundervoll.
Krass, ja. Okay, Leute, wir haben in dieser Folge über sehr viele verschiedene Sachen gesprochen, über kulturelle Aneignung uns aufgeregt, über fehlenden Credit, über die Art, wie der Westen spirituelle Praktiken säkularisiert, reinigt, neu verpackt. Aber je länger ich darüber nachdenke, desto klarer wird mir. Das ist nur ein Teil. In Folge 3 mit Milad Karimi haben wir schon darüber gesprochen, warum Spiritualität heute so ein schwieriges Image hat, sagen wir mal, ne? Also warum so viele sofort dicht machen, sobald das Wort Religion fällt. Es gibt ja auch gute Gründe dafür. Aber was wir oft dabei übersehen, ist was Strukturelles. Und zwar, dass Religion nie nur Glaubenssatz war. Sie war Praxis. Verpflichtende Praxis. 5-mal am Tag beten, Schabbat halten, fasten. Das sind regelmäßige Unterbrechungen des Alltags. Kollektive Reset-Momente. Das sind Mechanismen, die dich zwingen, innezuhalten. Nicht optional, nicht, wenn ich Zeit habe, sondern strukturell eingebaut. Und da frage ich mich einfach, wenn wir heute alles säkularisieren und nur noch die Technik beibehalten, keinen kulturellen Kontext mehr, keine gemeinschaftliche Einbettung, keine Verpflichtung mehr, was verlieren wir dann vielleicht? Denn wir leben in einer Zeit, in der mentale Gesundheit komplett individualisiert wird. Also so nach dem Motto, wenn du nicht klarkommst, dann musst du halt an dir arbeiten, dich optimieren, regulier dich. Aber das Ding ist, die ursprüngliche Idee spiritueller Praxis war ja größer. Also du arbeitest an dir, damit du bewusster Teil einer Gemeinschaft sein kannst. Und wie gesagt, in Folge 3 mit Milad haben wir das ja schon besprochen und auch gespürt. Spiritualität soll nicht einfach nur Schutz vor Schmerz sein, sondern eine Praxis, die Gesellschaften strukturiert. Also inwiefern war dann Religion nicht nur Kontrolle, sondern auch vor allem soziale Infrastruktur? Und ich will das jetzt gar nicht romantisieren, weil, wie gesagt, das kann man auch kritisch und differenziert betrachten, aber trotzdem bleibt die Frage, wenn wir nur die Funktion behalten, aber die Tiefe verlieren, ist dann Achtsamkeit einfach nur ein weiteres Tool statt echter Verbindung? Leute, ich weiß, richtig, richtig krasses Gespräch, Alter. Ich weiß, das muss man jetzt erstmal verdauen und sacken lassen, aber ich will euch jetzt ganz kurz auf die Sprünge helfen. Und zwar will ich euch einmal die Key Learnings dieser Folge in der Übersicht wiedergeben. Erstens, Leute, die Wissenschaft zeigt heute ziemlich klar, das haben wir jetzt alle verstanden, Achtsamkeit wirkt, vor allem bei Stress, Angst, Depression, aber auch bei körperlichen Stressfolgen wie Bluthochdruck oder chronischen Schmerzen. Und zwar, weil das Nervensystem schneller aus dem Alarmmodus rauskommt, also diesem Fight-or-Flight-Zustand, was auch hormonell messbar wird, weil Stresshormone wie Cortisol dann oft sinken. Und im Gehirn ist das auch messbar, weil die Amygdala, also das Alarmzentrum des Gehirns, wird weniger reaktiv, also geht man weniger von 0 auf 180 bei jedem Reiz. Und gleichzeitig wird dieses Gedankenkarussell, was ich Pilotmodus nenne oder Default Mode Network, die Forschung sagt, das wird im Kopf einfach leiser durch Achtsamkeitstraining. Man wird einfach insgesamt regulierbarer. So, zweitens, ich finde die Folge zeigt sehr konkret, wie Achtsamkeit in der Therapie funktioniert. Also es ist vor allem ein Werkzeug, das uns Menschen Handlungsspielraum zurückgibt. Und das ist gesellschaftlich relevant, weil wir in einer Zeit leben, in der Belastung, und das habe ich Ihnen gerade schon gesagt, oft individualisiert wird. Was meine ich damit konkret? Also wenn man das falsch formuliert, dann klingt das nach Kriege, Klimakrise, Diskriminierung. Naja, muss halt deine Gefühle regulieren. Und wenn dich Nachrichten überfordern, dann lies halt weniger Nachrichten. Oder wenn dich Ungerechtigkeit wütend macht, dann darfst du das halt nicht so nicht ranlassen. Aber das Ding ist, das sagt Achtsamkeit ja gar nicht. Also Achtsamkeit heißt nicht, ignoriere die Welt. Don't let toxicity get to you. Nein, es geht dabei darum zu sagen, bleib innerlich stabil genug, um ihr nicht ausgeliefert zu sein. Und das ist kein Rückzug ins Private, sondern einfach die Voraussetzung dafür, überhaupt handlungsfähig zu bleiben. Drittens, und ich finde, das ist die größte Ebene. Die Folge zeigt mal wieder ein Machtproblem. Wer entscheidet, was als Wissen gilt, was jahrtausende lang in Tempeln, Klöstern, Moscheen, Synagogen und spirituellen Gemeinschaften praktiziert wurde, wurde erst dann kulturell legitim hier im Westen, als es neurologisch vermessen und in Studien gepackt wurde. So, dann war es Evidenz und das ist, wie gesagt, historisch einfach ein Muster, das ist kein Zufall, denn die moderne westliche Wissenschaft ist aus einem bestimmten Kontext entstanden, Aufklärung, Industrialisierung, Kolonialismus und das hat natürlich auch enorme Fortschritte ermöglicht, aber es hat eben auch ein gewisses Wissensverständnis etabliert, in dem Messbarkeit Autorität bedeutet. Und genau das bringt uns wieder zum Kern dieses Podcasts, zu Gott und die Welt. Es geht hier nicht um Wissenschaft gegen Spiritualität, nicht um Glauben gegen Evidenz, sondern um die Frage, wie formen beide unser Verständnis von Wirklichkeit und wie schnell vergessen wir, dass das, was wir messen können, nicht automatisch alles ist, was existiert. Muchas gracias for listening to me. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Stay aware. Awareness. Schön achtsam bleiben, liebe Leute. Und bis zum nächsten Mal. Hatte Schokokakao.
Gott und die Welt mit Warner Lima ist eine Produktion von Warner Lima und Partner in Crime Management. Redaktion Warner Lima, Thomas Ibrahim und Waslat Azrat Nazimi. Schnitt Thomas Ibrahim und Soundtrack Jax TMS.